Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich wie immer sehr, dass du eingeschalten hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Gwendolin. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr, da zu sein.
Liebe Gwendolin, woran hast du denn erkannt, dass es Zeit ist, einen Arzt aufzusuchen? Was waren denn die Anzeichen?
Also bei mir war es so, ich habe den Knoten selbst ertastet beim Stillen. Also ich habe zu dem Zeitpunkt damals eine anderthalbjährige Tochter gehabt und ich habe auch noch eine große Tochter. Genau, und die habe ich noch gestillt und habe nachts irgendwie so meine Brust zurechtgerückt sozusagen und habe auf einmal was ertastet und mir ist es gleich ganz heiß und kalt geworden, also so richtig, wie man das irgendwie aus dem Sprichwort kennt. Ich habe so richtig kalte Füße bekommen und habe dann auch meinen Partner geweckt, was auch immer der mitten in der Nacht tun soll, und habe gesagt, oh, ich habe da was getastet. Also ich wusste ab dem Moment, wo ich das getastet habe, gleich, oh, irgendwie ist das nicht so gut. Es war so ein bisschen schwierig für mich, weil wir oder meine Kinder hatten alle Magen-Darm zu dem Zeitpunkt. Also ich habe auch sehr viel gestillt gerade, weil auch die Kleine Magen-Darm-Infekt hatte. Und ich habe dann am nächsten Morgen aber gleich bei meiner Frauenärztin angerufen und habe gesagt, ich habe da einen Knoten ertastet und ich möchte bitte gerne vorbeikommen, um das überprüfen zu lassen. Und die wussten, oder ja, dass ich noch stille, und haben dann gesagt, ja, es ist vielleicht, und ich soll mal irgendwie anders anlegen. Und ich habe aber gleich gesagt, also ich weiß, wie sich ein Milchstau anfühlt. Das ist kein Milchstau. Also, naja. Und dann habe ich auch tatsächlich relativ schnell einen Termin bekommen. Es hieß zwar erst, ich soll nur vorbeikommen, wenn keiner in der Familie mehr Magen-Darm hat, damit ich niemanden anstecke. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann warte ich halt vor der Tür. Es ist mir so wichtig, ich will wirklich ganz schnell vorbeikommen. So fing das Ganze an.
Das heißt, du hast diesen Knoten also gespürt und da war für dich kein Zweifel?
Also ich wusste natürlich nicht, ob das jetzt irgendwie was Bösartiges ist oder ob das irgendwie nur ein Fettgeschwulst ist oder so. Also es gibt ja viele Arten von Knoten und die meisten sind ja nicht so dramatisch. Aber ich wusste zumindest, dass das nichts mit dem Stillen zu tun hat oder also nicht eben, dass es kein Milchstau ist oder so. Ich muss sagen, die also so eine Diagnose Krebs, und Brustkrebs ist natürlich bei Frauen einfach sehr naheliegend sozusagen, wenn man sich die Statistiken anschaut. Das war immer meine größte Angst tatsächlich. Vor allem seit ich eben Kinder habe, war das immer so ein Ding, wo was so wirklich, ja, wie so ein Damoklesschwert irgendwie gefühlt, immer irgendwie so ein bisschen mitschwang. Ich habe mich auch mit Freundinnen darüber unterhalten, die auch Kinder haben. Ich glaube, es geht einigen so, dass das so eine Horrordiagnose vielleicht erscheint, wenn, vor allem wenn man sie, wenn es so ein nur eine Zukunftsangst ist sozusagen. Genau, aber also nein, ich wusste nicht gleich, dass das was Bösartiges ist, auch nicht vom Gefühl her, aber ich wusste, das ist auf jeden Fall nichts, was ich einfach mal stehen lassen sollte und mal beobachten sollte, zumal, also ich hatte zwar meinen Zyklus, also auch schon wieder, meine Tage schon wieder, aber ich habe jetzt nicht gesagt, ich warte jetzt mal irgendwie noch einen Monat ab oder so. Also das hätte ich auch nicht gekonnt. Ja. Ich bin zwar sehr gut im Verdrängen, auch ich hatte vor meiner Schwangerschaft 2 Jahre vorher oder also so im Nachgang von einer Fehlgeburt so einen schlechten Pappwert und da den habe ich 2-mal kontrollieren lassen und dann war er immer noch nicht besser und dann habe ich ihn auch erstmal 3 Jahre nicht mehr beachtet, was man auch definitiv nicht machen sollte, und dann erst wieder zur Schwangerschaft sozusagen dem Beachtung geschenkt, aber ja.
Da war dann alles gut wieder?
Nee, tatsächlich nicht. Der ist in der ganzen Schwangerschaft, also der ist ziemlich, hat sich verschlechtert, also tatsächlich bis Pap 4. Ich war da aber auch schon in der Klinik in Behandlung, eben in der Kolposkopie-Sprechstunde. Und die haben mich da wirklich sehr, sehr gut betreut. Ich hatte da einen ganz tollen Juniorprofessor, der mir wirklich alles ganz, ganz genau erklärt hat und der auch gesagt hat, es kann durchaus sein, dass das in der Schwangerschaft, dass der hochgeht und dann geht er wieder runter. Und so war es tatsächlich auch nach der Schwangerschaft. War er einmal wieder ganz in Ordnung, dann ist er einmal noch in den Bereich gekommen, wo man nochmal überprüfen musste und dann ist er wieder runtergegangen sozusagen. Genau.
Aber das heißt, du hast schon irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen dich mit dem Thema Krebs beschäftigt?
Ja, also in der Schwangerschaft oder als ich dann wieder dran war sozusagen, also weil ich war, ich glaube, alle 3 Monate in der Schwangerschaft in der Kolposkopie-Sprechstunde, weil es eben relativ engmaschig überprüft werden muss, ob irgendwas ist. Und die haben auch 3 Biopsien, glaube ich, gemacht, was natürlich auch nicht so angenehm ist, vom Gebärmutterhals eben. Und die waren dann aber eben immer unauffällig, also oder zumindest noch nicht mit entarteten Zellen. Und wäre der jetzt nach der Schwangerschaft auch nicht runtergegangen, dann hätte man auch eine Konisation gemacht und das damit behandelt. Was bei mir aber gut war, das habe ich erst im Nachhinein aber erfahren, weil auf den ganzen Arztbriefen stand immer nur dran, dass der Befund ausstehend ist. Ich hatte tatsächlich keine aktive HPV-Infektion, sondern die war, also der war HPV war negativ und genau, also das ist auch so was, habe ich mir aber auch vor kurzem erst einen Podcast von dir angehört. Ich glaube, der letzte war das oder der vorletzte, wo es eben auch genau um Gebärmutterhalskrebs ging. Und diese Impfung zum Beispiel, die HPV-Impfung, die ist jetzt bei mir auch noch ausstehend. Also gerade mache ich es nicht, aber im Nachhinein werde ich mich da definitiv auch noch mal impfen lassen.
Okay, du hast vorhin erzählt, dass du schon doch irgendwie immer Angst hattest, an Brustkrebs zu erkranken. Liegen denn Brustkrebsfälle in deiner Familie vor?
Nein, gar nicht tatsächlich. Also es ist jetzt auch nicht so konkret Brustkrebs gewesen, sondern so irgendwie eine schlimme Krankheit. Und wenn man an eine schlimme Krankheit denkt, denkt man natürlich, oder ich denke da immer relativ schnell an Krebs, obwohl es auch viele andere schlimme Krankheiten gibt. Und das war eher so. Und eben bei einer Frau ist es natürlich eben naheliegend, dass Brustkrebs oder Gebärmutterhals oder sowas, dass da sowas kommt tatsächlich. Also ich bin gar kein Fan von so selbsterfüllende Prophezeiungen und sowas. Und ich glaube auch nicht dran, dass ich mir das sozusagen herbeifantasiert habe. Also wenn ich das rückblickend betrachte, konnte ich viel besser damit umgehen, als ich es von mir erwartet hätte. So, und vielleicht hat mich das jetzt eben ein bisschen von dieser Angst geheilt. Weil man hat ja eigentlich immer nur Angst vor Unbekannten oder man kann ja nur Angst vor unbekannten Sachen sozusagen haben. Und ich weiß jetzt, dass ich das also dass ich diese Dinge durchstehen kann und dass ich auch mit so einer Diagnose umgehen kann und so weiter. Also das ist auf jeden Fall eine Lernerfahrung aus dem Ganzen.
Okay, also du hast diesen Knoten ertastet. Das hat ja wahrscheinlich auch nicht wehgetan, wohingegen ja so ein Milchstau ja schmerzhaft ist, ne?
Genau.
Und du hast dann zeitnah den Termin beim Frauenarzt bekommen. Wie ging das weiter?
Genau, meine Frauenärztin beziehungsweise ihre Praxispartnerin, die hat dann einen Ultraschall gemacht. Also ich glaube, es war 2 Tage später oder so. Das war alles so ein bisschen um Ostern rum, also in den Osterferien von meinen Kindern. Und also dass ich beim Frauenarzt war, das war auf jeden Fall noch vor Ostern. Aber ich wusste halt, da kommen jetzt irgendwie so Feiertage, deshalb wollte ich das schnell abgeklärt haben. Und genau, die hat einen Ultraschall gemacht oder also erst getastet natürlich. Es war aber sehr gut tastbar sozusagen auf 5 Uhr unten an der Brust. Also es war auch mein Glück, die Lage sozusagen, dass ich es überhaupt beim Stillen so ertastet habe, ohne dass ich jetzt meine Brust wirklich abgetastet habe, speziell auf der Suche oder. Und die hat einen Ultraschall gemacht und hat dann gesagt, ja, sie ist sich so ein bisschen unsicher, also so viel Blutfluss und so wäre jetzt erstmal nicht da, aber der ist so ein bisschen streifig, dieser Knoten, und sie würde mich einfach zur Sicherheit gerne zur Mammographie-Praxis überweisen, einfach damit man auf Nummer sicher gehen kann. Genau, und da habe ich dann tatsächlich auch ziemlich schnell einen Termin bekommen. Das war auch noch vor Ostern. Und da bin ich an eine ganz, ganz tolle Ärztin geraten, eben eine Radiologin, die auch, weiß nicht, so Ende 30, Anfang 40 vielleicht war, gut auf Zack. Und die hat auch erst getastet, eben einen Ultraschall gemacht und hat dann relativ schnell gesagt, also das ist sicherlich nicht nur irgendwie ein Fettgewebe oder irgendwas. Sie hat gesagt, natürlich kann sie nicht feststellen, ob das gutartig oder bösartig ist. Das sieht man einfach auf der Bildgebung nicht. Aber sie würde auf jeden Fall mir empfehlen, dass eine Biopsie gemacht wird und hat dann gefragt, ob wir noch einen Termin dafür ausmachen wollen. Und dann habe ich gesagt, wir können es auch gerne jetzt gleich machen, sozusagen, weil ich bin ja eh schon da und eben mit diesen Feiertagen dazwischen und so, das verzögert sich ja dann alles. Und die war aber ganz gut, die hat gesagt, eben, es ist wirklich, also es ist irgendeine Veränderung im Gewebe, ob jetzt gutartig oder bösartig, weiß sie eben nicht. Aber sie würde gerne schon einfach einmal eine komplette Bildgebung machen, also neben der Biopsie auch wirklich nochmal eine Mammographie, damit, wenn bei der Biopsie was rauskommt, dass ich gleich mit einem fertig geschnürten Päckchen in die Klinik gehen kann und da nicht noch mehr Zeit verloren geht. Also einfach, dass man das so ein bisschen komprimiert. Sie hat aber auch gesagt, dass es in der Brust keine Notfälle gibt. Also ich muss mich jetzt nicht total verrückt machen und denken, jede Stunde, die ich irgendwie länger warte, sozusagen, ist schlecht, sondern ich kann ganz entspannt durchatmen, aber damit einfach nachher das dann zügig geht, soll ich eben, würde sie das einfach alles schon machen, weil sie haben hier die Möglichkeiten, genau. Und dann hat sie eben auch nochmal eine Mammographie gemacht, da hat man es dann eben auch nochmal ganz gut gesehen. Auch von der anderen Brust hat sie wurde eine Mammographie gemacht. Und genau, also bei mir war eben diese Stillerei sozusagen noch so ein bisschen in Anführungszeichen problematisch, weil natürlich die Brust dann irgendwie ganz voll ist und sich noch anders
Ja
anfühlt.
klar.
Gerade weil ich vorher auch so viel gestillt habe durch diesen Magen-Darm, war einfach auch viel Milch da. Und ich habe auch nicht abgestillt. Ich habe mich geweigert, sozusagen abzustillen, bis ich ein endgültiges Ergebnis habe, weil ich nicht abstillen wollte. Also ich wollte eigentlich noch lange über den zweiten Geburtstag hinaus stillen, sofern das für uns beide sich gut anfühlt. Und das hat es bis dahin immer. Und deshalb wollte ich nicht abstillen, bis ich da ein Ergebnis habe. Obwohl mir die Radiologin da schon so ein bisschen nahegelegt hat, dass ich es vielleicht schon mal mich zumindest mit dem Gedanken auseinandersetze. So. Ich war dann noch so ein bisschen verunsichert, ob das irgendwie meinem Kind schaden könnte, wenn ich weiter stille, und habe mit zwei Hebammen, also mit meiner Hebamme und noch einer anderen Hebamme und auch mit dem Kinderarzt gesprochen, und die haben alle gesagt, nein, nein, ich darf ganz normal weiter stillen. Das hat keine negativen Auswirkungen auf mein Kind.
Das heißt, die Ärztin, bei der du da im Krankenhaus, war das schon im Krankenhaus? Also zumindest zur weiteren Untersuchung warst, die hat dich aufgeklärt, hat dir aber keine Angst gemacht und hat es aber auch nicht irgendwie klein geredet, ne? Also hat dich einfach ganz authentisch beraten.
Genau.
Voll
Was sie
schön.
auch noch gesagt hat, was vielleicht nicht so ein typischer Ärztesatz ist, aber mir tat es in dem Moment total gut, auch wenn ich weiß, dass das natürlich sie das nicht sagen kann. Sie hat zu mir den Satz gesagt, da habe ich mich lang dran festgehalten, dieses kleine Ding wird dich nicht umbringen, weil ich einfach dann so ein bisschen durchatmen konnte. Weil es natürlich schon irgendwie eine total blöde Situation ist und eben so diese Ungewissheit natürlich auch nicht schön ist. Und ich habe mir das auch immer so ein bisschen schön geredet. Mein Mann, der war auch bei den ganzen Untersuchungen immer mit, der hat mich auch immer beruhigt und gesagt, ach, das wird schon nichts Schlimmes sein und so. Und auch wenn ich natürlich im Inneren weiß, dass das einfach mir jetzt in dem Moment so niemand sagen kann, hat mir das gut getan, sozusagen, dass es von meinem Umfeld ein bisschen runtergeredet wurde, nicht von den Ärzten, sondern vom nichtmedizinischen Personal, sozusagen, dass die da so recht entspannt sozusagen waren und nicht selbst auch irgendwie aufgeregt waren oder so.
Vor allem
Genau.
nicht gleich irgendwie Zeitdruck gemacht haben, ne? Von wegen, du musst jetzt schnell Entscheidungen treffen und das muss jetzt ganz schnell gehen. Weil ich glaube, das macht ja
Genau.
auch total Angst.
Genau. Ja, das war auch ein total wichtiger Satz für mich, dass es in der Brust keine Notfälle gibt und dass ich durchatmen kann und erstmal Ostern sozusagen feiern kann mit der Familie und ich mir da jetzt nicht so große Gedanken machen soll. Es war natürlich so, wie man das erwartet bei Feiertagen. Den Pathologen ist es immer egal, die haben keine lebenden Menschen vor sich, sondern nur Gewebe. Die arbeiten natürlich nicht über die Feiertage und es hat dann auch wirklich alles ein bisschen länger gedauert, aber auch da wieder eben die Ärztin aus dieser radiologischen Praxis oder Mammographiepraxis, die war so toll, die hat mich wirklich dann aus ihrer Freizeit angerufen und hat gesagt, es sind leider noch keine Ergebnisse da, aber sie wollte sich nur bei mir melden, dass ich das weiß, so dass ich den restlichen Tag entspannen konnte sozusagen und nicht immer vor meinem Telefon gehockt habe, weil das war schon so ein bisschen bei jedem Telefonklingeln bin ich so ein bisschen zusammengezuckt und oh Gott, und was kommt jetzt so? Das hat sich natürlich schon so ein bisschen eingestellt dann am Anfang.
Ja, na klar. Gwendolin, von welchem Jahr reden wir denn eigentlich? Du sagst jetzt Ostern. Wie lange ist das her?
Dieses Jahr Ostern war das tatsächlich.
Also noch
Also ich
gar
bin
nicht
gerade
lang.
noch mitten in der Behandlung auch, genau.
Okay. Wie ging das weiter?
Genau, eines schönen Sommermittags hat mich, oder nicht Sommer, es war ja immer noch April, aber die Sonne hat geschienen, es war warm. Draußen hat mich dann eben wieder die Radiologin angerufen und hat gesagt, ja, sie muss mir leider mitteilen, dass es eben ein Mammakarzinom ist. Hat mir auch gleich so ein paar Daten oder von der Tumorbiologie so ein bisschen was gesagt, womit ich nicht ganz so viel anfangen konnte, natürlich in dem Moment, weil man hat sich ja vorher noch nicht damit beschäftigt. Es standen aber auch noch irgendwelche Ergebnisse aus. Also es war irgendwie schwierig, das Gewebe. Also das habe ich im Nachhinein in dem Laborbefund auch gelesen. Irgendwas war da schwierig, dass sie da nochmal andere Untersuchungen machen mussten. Das hat jetzt aber nichts mit der Tumorbiologie an sich zu tun gehabt, sondern irgendwie nur mit dem Gewebe oder sowas. Genau, das wollte ich mal noch ganz kurz sagen, weil das habe ich bisher noch nicht in einem Podcast so, glaube ich, gehört, diese Biopsien. Ich finde, es klingt immer sehr erschreckend oder sieht sehr erschreckend aus und natürlich tut es auch ein bisschen weh, aber es wird mit einer örtlichen Betäubung gemacht. Also hoffentlich wird es bei allen so gemacht. Und ich weiß nicht, ob der ein oder andere oder die ein oder andere Hörerin wahrscheinlich auch ein Haustier hat. Ich finde, es hört sich ein bisschen so an, wie wenn ein Hund gechippt wird, weil es eben auch so einen Knall gibt. Und meine Ärztinnen, die Biopsien bei mir gemacht haben, waren immer ganz toll und haben mich vorgewarnt, haben gemeint, Achtung, jetzt kommt gleich dieses Geräusch so. Und in dieser Radiologiepraxis, die hat es mir sogar einmal so vorgemacht, einfach noch bevor sie in die Brust reingegangen ist.
Oh, schön.
Genau, weil es ist unangenehm, definitiv, aber ich finde es jetzt wirklich nicht unglaublich schmerzhaft. Und wie gesagt, bei mir wurde es immer mit einer örtlichen Betäubung gemacht. Ich hoffe, das ist der Standard.
Ah, ich habe da tatsächlich auch
Genau.
schon andere Geschichten gehört, dass man das dann direkt sagen muss, man möchte gerne eine Betäubung, sonst machen die das
Okay.
ohne. Aber das ist vielleicht auch von Arzt zu Arzt und Klinik zu Klinik unterschiedlich und vielleicht ist das jetzt mittlerweile auch Standard, also hoffentlich.
Ja, genau. Falls es bei einer Hörerin nicht Standard sein sollte, dann bitte das verlangen einfach.
Ja, auf jeden
Also wenn die
Fall.
Biopsien machen können, dann haben die auch örtliche
Ja.
Betäubungsmittel da.
Auf jeden
Genau.
Fall, auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, bei dir wurden mehrere Biopsien gemacht, aber zu dem Zeitpunkt, als du da in der Klinik warst, haben die erstmal nur eine Biopsie gemacht oder haben die gleich mehrere Gewebeproben entnommen?
Nee, tatsächlich, also in der Radiologie-Sprechstunde oder in der Mammographie-Praxis, da haben die nur eine gemacht. Genau. Nachher im Krankenhaus wurden dann tatsächlich nochmal eine Biopsie gemacht. Genau. Die Ärztin hatte schon eben, als ich das so verzögert hatte mit der Pathologie, hatte sie schon zu mir gesagt, sie würde mir jetzt trotzdem schon mal einen Termin in der Brustsprechstunde eben in unserer Klinik ausmachen, damit nachher keine Zeit verloren geht. Und sie hat gesagt, wir sagen lieber nachher den Termin ab, als dass wir dann irgendwie ewig warten müssen. Und dann hatte ich eben tatsächlich, ich weiß nicht, ich glaube, sie hatte mich donnerstags oder freitags angerufen, ich glaube donnerstags mit dem Ergebnis, dass es eben wirklich ein Mammakarzinom ist. Und an dem darauffolgenden Montag hatte ich dann schon den Termin in der Brustsprechstunde in der Uniklinik in Tübingen, weil sie mir den eben vorausschauend schon ausgemacht hatte.
Ja, aber bis dahin wusstest du jetzt aber noch nicht genau, was für eine Art Krebs es ist. Nur, dass es Brustkrebs ist, oder?
Genau, Genau. Also wie gesagt, die Radiologin hatte mir so ein bisschen was schon erklärt oder erzählt am Telefon, aber damit konnte ich in dem Moment überhaupt gar nichts anfangen. Also auch weil natürlich irgendwie das keine schöne Nachricht war oder ich auf eine andere Nachricht gehofft hatte. Und
Natürlich.
dann habe ich da auch nicht mehr so viel verstanden und war aber eben mit der Sicherheit, ich musste jetzt auch nicht ewig warten, sondern habe da sehr zeitnah eben den Termin in der Brustsprechstunde, wo mir das dann alles nochmal erklärt wurde, ganz genau. Also das war auch wirklich dann gut. Ich bin wieder mit meinem Mann hingegangen, der hat mich, wie gesagt, zu allen Terminen begleitet. Und da bin ich an eine ganz recht junge Assistenzärztin geraten. Und die hat mir wirklich, hat sich so viel Zeit genommen und hat auch nochmal einen Ultraschall gemacht, hat eben auch nochmal ganz genau die Achselhöhle ultraschallt und hat da eben auch noch festgestellt, dass da ein Lymphknoten ist, der für sie auffällig aussah und hat da eben dann auch noch mal eine Biopsie gemacht.
Ah, okay.
Genau. Und ja, also das war auch richtig sozusagen, dass sie das gemacht hat, weil der war tatsächlich auch schon, der hatte auch schon Metastasen, aber es ist eben dieser Wächterlymphknoten gewesen, also gehört er sozusagen noch zu dem Ursprungstumor dazu und es sind jetzt keine ortsfremden Metastasen sozusagen.
Na Gott genau. sei Dank, ja. Wie groß war denn der Tumor, als du den ertastet hast? Kannst du da Zahlen nennen?
So ungefähr Haselnuss groß, also ein bisschen größer vielleicht als eine Haselnuss. So, es war so ein bisschen schwierig, also für mich das so richtig einzuschätzen, weil natürlich dann auch Haut und Gewebe und so weiter
ja, klar.
drin ist. Ich glaube, von der Ausmessung her war er knapp über 2 Zentimeter groß. Also was dann eben durchs Ultraschall gemessen wurde in der Klinik, genau.
Du hast diesen Termin dort gehabt im Brustzentrum und die haben nochmal Ultraschall gemacht. Wurde denn da schon gesagt, was es jetzt genau für ein Tumor ist?
Ja, die hat mir das schon ziemlich genau erklärt, eben dass es ein hormonaktiver Tumor ist und hat mir auch erklärt, dass es eine gute Nachricht sozusagen ist, weil man dann eben mehr Therapiemöglichkeiten hat, die man parallel fahren kann, eben mit einer Anti-Hormontherapie. Ja, sie hat mir auch noch so ein paar andere Sachen dazu erklärt, aber die dann für mich ja nicht mehr so, also dass es eben ein hormonaktiver Tumor ist sozusagen, das war für mich wichtig. Genau, vom Wachstum her war er so mittelschnell, also er war sicherlich nicht erst seit einem Monat drin, aber jetzt auch noch nicht irgendwie seit einem Jahr oder so, also so ein Mittelding. Genau, das hat sie mir ganz genau erklärt und sie hat mir auch die Lage erklärt, sie hat auch die unterschiedlichen Möglichkeiten der Therapie sozusagen erklärt und mir auch so einen Zeitstrahl aufgemalt, in welcher Reihenfolge wahrscheinlich was passiert. Also, dass ich erst operiert werde und dass danach entschieden wird, ob noch eine Chemotherapie gemacht werden muss. Und dass ich aber eben die jetzt erstmal mit einer Antihormontherapie anfange, beziehungsweise nicht sofort, weil ich, wie gesagt, eben noch gestillt habe. Also als ich dann die Nachricht bekommen habe, dass er tatsächlich ein bösartiger Tumor ist, habe ich angefangen abzustillen. Aber das geht ja auch nicht von heute auf morgen.
Ja.
Und vor allem, wenn man es mit so einem Widerwillen sozusagen macht. Und das war aber eben auch das, was das bei mir alles noch ein bisschen verzögert hat, weil als nächstes war dann dran, dass nochmal ein Mama-MRT gemacht wird mit Kontrastmittel. Und das konnte ich aber erst machen, nachdem ich wirklich abgestillt habe, weil die Milch auf dieses Kontrastmittel reagiert und dann einfach alles geleuchtet hätte und man überhaupt gar nicht schlauer geworden wäre aus den Bildern.
Ach krass, okay.
Genau. Und dann war es eben erstmal wichtig, dass ich so schnell wie möglich abstille, ohne jetzt natürlich allerdings die Brust zu sehr zu stressen, weil ich natürlich eine Brustentzündung tunlichst vermeiden musste. Einfach, das war ganz wichtig, dass das nicht passiert, weil das dem Ganzen nicht gut getan hätte. Und das setzt einen natürlich irgendwie ganz schön unter Druck, aber ich habe eine ganz tolle Hebamme eben, die ich jederzeit anrufen konnte und mit der ich das besprochen habe und die mir Tipps gegeben hat und die ich das dann eben gut hinbekommen habe. Und meine Tochter hat das auch wirklich ganz toll mitgemacht, auch wenn es auf einmal eine große Umstellung war, weil ich habe dann schon natürlich immer probiert, die Brust so ein bisschen auszustreichen, aber jede Mama, die schon mal gestillt hat, weiß, dass es jetzt auch nicht so ganz gut hilft, wenn die Brust sehr, sehr voll ist. Und dann habe ich meine Tochter eben manchmal noch so ein bisschen angelegt, dass sie nur so ein bisschen den Druck abtrinken kann sozusagen. Und das hat sie so toll akzeptiert, dass das Ausnahmen sind sozusagen. Das war wirklich erstaunlich, wie gut sie, also ich glaube, ich habe mehr gelitten in der Zeit. Ich hoffe, ich habe mehr gelitten als mein Kind. Genau.
Ja, aber du hast ja bestimmt nicht mehr vollgestillt, oder?
Nee, habe ich nicht. Allerdings eben dadurch, dass sie vorher Magen-Darm hatte, habe ich da, weil sie wollte einfach gar nichts essen. Also sie hat schon ganz normal alles vom Tisch mitgegessen und so. Und es war mehr so ein Kuscheln und abends zum Einschlafen, ja, oder wenn man unterwegs, ja, war, das Stillen. Aber durch diese Magen-Darm-Grippe, die sie vorher hatte, hat sie doch fast wieder voll getrunken an der Brust, weil sie einfach nichts anderes zu sich nehmen wollte. Und mir natürlich wichtig war, dass Flüssigkeit reingeht. Und ja, die Muttermilch ist natürlich auch super gesund und das Beste, was man dem Kind irgendwie da in so einer Situation auch mitgeben kann. Genau, also deshalb war es schon eine große Umstellung wieder.
Ja klar, und die Brust, die passt sich ja auch total schnell an, ne? Wenn das Kind wieder mehr trinkt.
Genau. Aber sie hat sich glücklicherweise auch in die andere Richtung wieder angepasst und ich habe dann, glaube ich, nach 3,5 Wochen oder so hatte ich so das Gefühl, ja, jetzt passt das alles und konnte dann eben Ende Mai die ersten weiteren bildgebenden Diagnoseverfahren anfangen. Also eben dann kam noch das Mama-MRT, ein CT und die Skelettszintigraphie, genau. Und vor dem Mama-MRT tatsächlich hatte ich so am meisten Angst in Anführungszeichen, weil ich hatte als Jugendliche relativ stark Panikattacken und bei mir ist es, oder ich habe die leider dummerweise nie richtig professionell therapiert, aber ich habe irgendwann so die Sicherheit gehabt, okay, ich kann mich jederzeit ablenken und wenn ich merke, dass es so aufsteigt, habe ich so meine Methoden gehabt, also sowohl Atemtechniken und so, aber auch ganz stumpfe Ablenkung, indem man ein Buch liest oder sich das Handy rausnimmt und auf Social Media rumscrollt oder so, womit ich mich ablenken konnte. Und das ist natürlich in so einem MRT nicht so gut möglich, dass man sich da irgendwie ablenkt. Und ich konnte mir auch keine Musik irgendwie aussuchen oder einen Podcast hören oder so, sondern ich war wirklich diese 20 Minuten oder so, die das gedauert hat, lag ich da ganz allein. Ich fand, dass das MRT an sich, davor hatte ich jetzt keine Angst, also ich habe grundsätzlich keine Platzangst, aber bei einem Mama-MRT liegt man ja auch auf dem Bauch, also man kriegt ja gar nicht mit, wie eng das über einem ist. Von daher war das nicht das Thema, aber ja, eben dieses 20 Minuten ruhig sein und mich nicht ablenken können, davor hatte ich tatsächlich ein bisschen Angst. Und habe das aber total gut geschafft. Das war schön. Ich hatte so ein bisschen eine laufende Nase und die Radiologieassistentin hat mir nur so ein Handpapier drunter gelegt, weil sie gesagt hat, auf gar keinen Fall bewegen und die Nase abwischen oder so, sondern einfach laufen lassen. Also so schlimm war es gar nicht, aber sie hat's drunter gelegt und da war so ein Punktemuster eingeprägt. Und da habe ich angefangen, dann mit den Augen einfach Muster zu machen und mir Rechenaufgaben zu stellen und so, um mein Gehirn zu beschäftigen. Und das hat total gut funktioniert. Und ich kam aus diesem MRT raus und mein Mann hat gefragt, Ui, was haben die dir ins Kontrastmittel getan? Weil ich total euphorisch war. Weil ich so glücklich war, dass ich das so gut geschafft habe, auch mit dieser Diagnose sozusagen im Kopf es geschafft habe, mich erfolgreich abzulenken und nicht in den Gedankenstrudel reinzukommen. Und das war ein ganz, ganz starker Wendepunkt für mich, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, ich kann mit der Diagnose umgehen und ich bin ganz positiv und ich kann das auch so in die Welt raustragen. Und auch zuerst danach tatsächlich habe ich meiner großen Tochter, die ist schon 12, also die hat natürlich ein anderes Bewusstsein dafür, erst danach habe ich ihr von der Diagnose erzählt. Und ich habe mit meiner Schwester vorher viel darüber gesprochen, wie ich das mache und das hat mich schon sehr unter Druck gesetzt, also ich habe mich da selber unter Druck gesetzt, wann sage ich meinem Kind was davon und in welchem Moment und nicht, dass es an einem Ort ist, den sie eigentlich schön findet und dann ist der dann total schlecht besetzt oder negativ besetzt oder so und ich habe es tatsächlich dann einfach in dem Moment, wo ich dachte, ah, jetzt ist es gerade gut, da sind wir gerade nur wir beide mit dem Auto zum Einkaufen gefahren und da habe ich ihr davon erzählt. Und ich habe auch, das hat mir meine Schwester vorher gesagt, tatsächlich das Wort Krebs gesagt. Und also nicht im ersten Moment, aber habe ihr dann gesagt, eben im Umgangssprachlich, dass man das eben Krebs nennt, weil ich eben vermeiden wollte, dass sie das Wort von jemand anderem das erste Mal hört und dann denkt, oh Gott, das ist ja irgendwie doch was ganz Schlimmes. Und ich habe ihr in dem Moment auch gesagt, wenn du anderen davon erzählst, kann das sein, dass sie ganz, ganz bestürzt reagieren, weil eben man erstmal, wenn man nicht so gut Bescheid weiß, dass einem ganz große Angst machen kann. Und dass sie sich davon aber keine Angst machen lassen soll und sie immer alles uns fragen kann und dass es bei mir eine sehr gute Prognose gibt, dass ich eben operiert werde und dass ich dann wahrscheinlich Medikamente nehmen muss, von denen es mir dann wirklich richtig schlecht geht. Aber die sind eben dafür da, um eben den Krebs wirklich in meinem ganzen Körper abzutöten und mich gesund zu machen, auch wenn es mir erstmal schlechter geht.
Ja. Und was hat deine Tochter gesagt? Wie hat sie darauf reagiert? Oder hat sie vielleicht vorher sogar schon was gemerkt? Weil sie wird es ja mitbekommen haben, dass du langsam abstillst, oder?
Ja, das hat sie mitbekommen. Also vor allem, weil sie auch wusste, dass ich lange stillen möchte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie was vorher wusste oder nicht. Meine Mutter war zu dem Zeitpunkt auch öfter da und die ist eigentlich, wohnt die weiter weg und ist sonst nicht so häufig kurz hintereinander da. Ich bin mir nicht sicher, ob sie was geahnt hat oder nicht. Sicherlich hat sie gemerkt, dass irgendwas anders ist, aber ich glaube, sie hat es vielleicht so ein bisschen verdrängt, bis wir eben was gesagt haben. Und dadurch, dass ich ihr erst in dem Moment was gesagt habe, wo ich selbst in mir die Selbstsicherheit hatte, ich werde wieder gesund, konnte sie damit total gut umgehen. Sie hat tatsächlich so ein bisschen biologisch gefragt, was da genau passiert, warum das passiert. Da habe ich ihr das probiert, laienhaft eben so ein bisschen zu erklären, dass es eben so entartete Zellen sind, die dann da wachsen und die einfach viel zu schnell wachsen und die da nicht hingehören. Und dann hat sie gesagt, ja, ist okay. Und dann war das Thema für sie eigentlich durch. Sie ist ein super sensibles Kind, die auch immer sehr empathisch ist. Aber ja, sie hat es wirklich total gut genommen und auch die ganze Zeit jetzt. Sie kann damit ziemlich gut umgehen und das war dann auch so ein bisschen mein Bestreben. Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus, wo es auch viele Kinder gibt und natürlich sieht man irgendwann auch äußerlich bei mir die Veränderungen. Und ich habe damit nie hinter dem Berg gehalten. Also ich habe natürlich vorher mit den Eltern gesprochen, weil ich will jetzt auch niemanden irgendwie triggern oder so, weil der vielleicht wirklich schlechte Erfahrungen gemacht hat, irgendwie einen geliebten Menschen mal verloren hat und dann sage ich dazu natürlich nichts. Ja. Aber wenn sie mich fragen und ich die Eltern dann gefragt habe, ob ich da offen drüber reden kann, dann habe ich das auch gemacht, weil es mir total wichtig ist, den Schrecken ein bisschen zu nehmen. Weil Krebs ist so ein großes Wort und es gibt natürlich auch Diagnosen, die nicht so positiv einzuordnen sind wie meine. Aber trotzdem wollte ich dieses große Schreckgespenst ein bisschen nehmen. Und das ist mir, glaube ich, gelungen, sowohl bei meiner Tochter als auch bei unseren Nachbarskindern. Und da freue ich mich sehr drüber.
Ja, das klingt auf jeden Fall so. Das klingt total warm und als hättest du wirklich den richtigen Moment abgepasst. Und ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, ne, dass man da in sich hineinspürt. Dann merkt man oftmals schon, was der richtige Weg ist.
Ja, ich konnte es mir vorher auch nicht vorstellen, weil es mich wirklich belastet hat, dieses wie sage ich's und wann sage ich's und wo sage ich's und so. Und meine Schwester hat mir da aber so geholfen, weil sie wirklich gesagt hat, du wirst es spüren, wenn dieser Moment da ist. Und eben nach diesem MRT, nach dieser ersten Hürde für mich sozusagen, die ich so genommen habe und die so positiv für mich war, war es einfach gut. Andererseits, wenn es Frauen gibt, die vielleicht wirklich irgendwie das nicht finden, so richtig diesen Moment, kann man sich ja auch durchaus Hilfe dazu nehmen, professionelle Hilfe oder aus dem Umfeld heraus oder so mit der psycho-onkologischen Beratung, also beziehungsweise mit dem Sozialdienst habe ich vorher gesprochen und die haben mir auch so ein bisschen ein paar Tipps gegeben und es gibt natürlich auch Bücher, die man mit Kindern anschauen kann dazu und so. Es kommt natürlich ein bisschen drauf an, einfach auch, wie alt die Kinder sind, aber für meine Tochter eben, die war gerade 12 geworden zu dem Zeitpunkt, war es eben total wichtig, dass ich das sage und dass ich aber schon einfach diese Sicherheit habe und diese innere Ruhe habe. Und das war, also ich habe den Moment tatsächlich einfach gespürt, dass er da ist.
Ja. Wie ging das weiter mit deiner Therapie?
Genau, also ich habe dann eben die weitere bildgebende Diagnostik gehabt und das war für mich wirklich so ein bisschen so ein Wendepunkt, weil dann einfach die ganzen schlechten Nachrichten abgeebbt sind oder es kamen keine schlechteren Nachrichten, sondern waren dann eben positive Nachrichten. Also einmal war noch so ein bisschen so ein Wackel, weil in dem MRT hat man gesehen, dass ich in der rechten Brust noch eine winzige Stelle habe, die irgendwie mit aufgeleuchtet hat. Da wurde tatsächlich auch noch mal eine Biopsie gemacht. Das war aber so winzig klein, dass es wirklich nur, wenn man die ganz genaue Position hatte, also meine Ärztin, die hat mir das gezeigt und ich konnte es auch fühlen. Es war wirklich so eine winzig, winzig kleine Spitze, aber da wäre man so rein durch den Tastbefund und nur mit dem Ultraschall gar nicht drauf gekommen. Das war dann aber nur sozusagen ein Papillom, also nichts Negatives. Das wurde aber bei der ersten OP tatsächlich gleich auch mit rausoperiert, einfach, dass es sich nicht irgendwie entwickelt.
Das heißt, bei der ersten Operation wurden beide Brüste operiert.
Ja,
Ah,
tatsächlich,
okay.
da wurde ich an beiden Brüsten operiert. Genau, ansonsten das CT und auch die Skelettsindigrafie waren bei mir ohne Befund und das ist natürlich ganz toll, eben, dass keine Metastasen sonst im Körper schon unterwegs sind. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut und da auch wieder einen ganz großen Dank an meine Ärztin. Die hat eben auch immer noch mal kurz bevor sie Feierabend gemacht hat, reingeschaut, ob schon Ergebnisse da sind und hat mich eben auch Freitagnachmittag um 17 Uhr angerufen und gesagt, also es ist noch nichts offiziell, die Unterschrift vom Arzt ist noch nicht drunter, aber die vorläufig steht schon da, dass es ohne Befund ist, damit ich eben wieder entspannt ins Wochenende gehen
Oh,
kann. Also
toll.
ich hatte wirklich so ein tolles Ärztinnen-Team da, die mich so gut wahrgenommen haben und sich so bemüht haben und mich gut aufgeklärt haben und auch interessiert waren an der ganzen Sache, weil also es gibt es natürlich häufiger, dass man stillende Frauen hat, aber es ist ja jetzt nicht so häufig der Fall, dass in der Stillzeit sowas diagnostiziert wird, auch eben in dem relativ jungen Alter. Also ich war 36 bei der Diagnose und bin dann jetzt im Laufe der Zeit 37 geworden, also doch noch recht jung für eine Brustkrebsdiagnose. Und die Ärztin, die hat dann auch eben, als ich abgestillt habe, als dann nochmal von der anderen Seite, von diesem Papillom, die Biopsie gemacht wurde, hat sie nochmal ganz genau meine Brüste geschaut, weil sie gesagt hat, für sie ist es auch total interessant zu sehen, wie das jetzt nach dem Abstillen ist, weil der erste Ultraschall hat ja eben noch mit total vollen Milchkanälen stattgefunden und jetzt, wie es jetzt aussieht und so, und hat mir es auch alles ganz genau gezeigt nochmal und sich wirklich Zeit genommen und es war auch für sie lehrreich sozusagen und das war natürlich für mich irgendwie auch ein ganz schönes Gefühl, dass da vielleicht jemand auch noch was lernen kann oder eben ja Unterschiede sehen kann und so. Genau.
Naja, und vor allem ist es ja auch für dich gut, ne? Wenn du genau weißt, was da in deinem Körper wie passiert, wie das aussieht. Ich glaube,
Ja.
das gibt einem auch ein Stück Sicherheit, oder?
Ja, obwohl ich es nach wie vor super schwierig finde, Ultraschallbilder zu analysieren als Laie. Also Ärzte sehen da natürlich irgendwie diesen ganzen Wirrwarr schon sehr viel mehr. Also natürlich den Tumor selber, das habe ich dann schon irgendwie erkannt, dass das anders aussieht als die anderen Sachen. Aber jetzt bei den Lymphknoten zum Beispiel fand ich das sehr schwierig zu sehen, was da jetzt gesund aussieht und was nicht gesund aussieht.
Okay.
So, genau.
Na, du hast ja
Genau.
wahrscheinlich sowieso grundsätzlich ja eine Zeit mit unfassbar vielen Ultraschallen hinter dir, weil du ja vorher auch die Schwangerschaft hattest, ne?
Genau, ja, das stimmt. Genau, daher kennen es wahrscheinlich viele, dass man da am Anfang, also später, wenn das Kind ein bisschen schon mehr wie ein Kind aussieht und nicht mehr nur wie ein Embryo, kann man ein bisschen was erkennen, aber am Anfang ja ist es ja auch so, genau, dass man da eher so eine Kaulquappe vielleicht sieht. Genau.
Ja, aber schon richtig in dieser Hülle drin, ne?
Ja,
Also das,
ja.
ich fand das auch immer sehr spannend. Und ich finde das auch total schön, dass die Ärzte das auch so erklären. Also, dass du da nicht einfach nur irgendwie liegst und da wird ein Ultraschall gemacht und die brubbeln was, sondern dass sie dich damit einbeziehen. Also,
Ja.
das glaube ich, dass es das Ganze tatsächlich ein Stück weit erleichtern kann.
Auf jeden Fall, ich finde nichts schlimmer als ein Arzt, der irgendwie die ganze Zeit und dann ein ernstes Gesicht macht und irgendwelche Fachbegriffe vielleicht noch jemandem zuruft und dann weiß man gar nicht, ist es jetzt gut, ist es jetzt schlecht, das macht einen ja total nervös. Obwohl ich sagen muss, dass ich das auch immer kommuniziert habe. Ich habe zu den, also auch schon in der Kolposkopie-Sprechstunde damals, habe ich zu den Ärztinnen und Ärzten immer gesagt, bitte redet lieber mit mir. Ich kann, mich macht das ganz nervös, wenn ich einfach nichts höre.
Ja, genau. Ja, absolut.
Und klar gibt's vielleicht Ärzte, das ist einfach nicht deren Ding, aber ich bin glücklicherweise nur auf Ärzte getroffen, die das ernst genommen haben und wahrgenommen haben und dann einfach wirklich mit mir gesprochen haben. Genau.
Großartig. Wie ging das weiter?
Genau, ich habe dann irgendwann im Juni meinen OP-Termin bekommen. Ende Juni hatte ich dann die erste Operation und genau, also es, auf der linken Seite wurde eben der Tumor entfernt und Lymphknoten und auf der rechten Seite wurde eben dieses kleine Papillom entfernt. Das hat wohl eine Assistenzärztin nebenher gemacht. Also man hätte das jetzt nicht operiert, wenn ich nicht eh in Narkose gewesen wäre, aber sie haben gesagt, wenn ich jetzt eh schon in Narkose bin, dann kann man das einfach gleich mit rausnehmen, dann ist es einfach weg und man muss sich da nicht mehr drum kümmern, sozusagen. Genau, vorher wurde noch, ich hatte, glaube, 2 Tage vorher oder so, nee, an dem Freitag hatte ich, glaube ich, die OP-Besprechung, genau, da wurde mir das nochmal so ein bisschen genauer erklärt, was gemacht wird. Und an dem Tag selber bin ich dann schon morgens um 7 ins Krankenhaus gekommen zum Boarding sozusagen. Es hat dann aber alles noch ganz lang gedauert, bis ich dann schlussendlich dran war. Und ich war aber nicht so spät erst dran, dass ich schon aufs Zimmer konnte, sondern war so ein kleiner Wartebereich, wo auch viele Frauen waren. Die einen waren gut drauf, die anderen waren ein bisschen nervös. Ich muss sagen, ich hatte vor der OP tatsächlich gar keine Angst, weil ich keine Angst vor Vollnarkosen einfach habe, glücklicherweise, und da auch keine negativen Erfahrungen hatte oder so. Und genau, dann wurde ich für den OP vorbereitet und eben Tübingen ist eben ein sehr großes Uniklinikum, und auch die ganze Frauenklinik ist sehr groß und dann wird man da im Rollstuhl durch das gefühlt das halbe Krankenhaus gefahren bis in den OP Bereich und oder die Vorbereitung, und da kommt man dann auf die Liege und es war ein heißer Sommertag, also ich habe keine aufgewärmten Decken bekommen, aber ansonsten haben die auch immer aufgewärmte Decken und dann kriegt man eine Rückenheizung. Und auch da die OP-Assistentinnen und Assistenten haben mir alles ganz genau erklärt und haben den Zugang gelegt und haben mir wirklich jeden Schritt erklärt und waren auch alle einfach total locker und gut drauf. Das war total schön für mich, dass da nicht irgendwie so eine düstere Stimmung herrschte oder so, sondern es waren wirklich alle gut gelaunt und ich habe da meine Scherze mit denen gemacht und es war einfach eine gute Stimmung.
Ja, ja.
Genau, und dann bin ich in OP gekommen und dann geht es ja alles relativ schnell, dass man eben erst bekommt, ich habe erst so ein Beruhigungsmittel bekommen, da wird einem dann so ein bisschen schwindelig, das wurde mir aber vorher auch erklärt, also die haben wirklich jedes einzelne Gefühl, was ich haben könnte, mir vorher erklärt, dass es ganz normal ist. Und dann bin ich im Aufwachraum schon wieder aufgewacht und mir ging es relativ schnell eigentlich schon wieder gut und ich war einigermaßen fit und bin dann aufs Zimmer gekommen und war, ich glaube, 3 Tage oder so im Krankenhaus. Ich wurde auch mit Drainage entlassen, weil es einfach noch sehr viel Wundflüssigkeit abgelaufen ist sozusagen und durfte dann aber eben relativ zügig nach Hause.
Was wurde denn bei der Operation gemacht? Wurdest du brusterhaltend operiert?
Ja, genau. Ich wurde brusterhaltend operiert und eben der Tumor wurde entfernt und es wurden Lymphknoten entfernt. Zu dem Zeitpunkt wusste man noch nicht, wie viele. Das wird wohl erst in der Pathologie dann immer bestimmt. Und genau, mir wurden 12 Lymphknoten entfernt. Genau, das hatte mir meine Ärztin dann auch noch gesagt. Eben an dem OP-Tag wurde ja von einer anderen Ärztin noch der betroffene Lymphknoten markiert und meine operierende Ärztin hat aber, während ich schon in Narkose war, nochmal einen Ultraschall gemacht und hat nochmal einen anderen Lymphknoten markiert, weil sie dachte, dass der falsche markiert worden wäre. Also ich weiß jetzt nicht, ob der falsche da markiert wurde, aber das war natürlich so ein bisschen nochmal blöd, weil das hieße ja irgendwie, dass mehrere Lymphknoten nicht gut aussehen und nicht nur der eine, wo schon die Biopsie gemacht wurde. Und ich glaube, es ist so, bis 3 Lymphknoten ist es noch so, dass es zu dem Ursprungstumor dazugehört und ab dann spricht man aber schon von der Metastasierung. Ich weiß nicht, ob es von der Therapie jetzt so einen großen Unterschied gemacht hätte, aber man ist ja dann gleich ein Palliativpatient sozusagen und eine Heilung ist ja dann rein auf dem Papier nicht mehr möglich, sondern nur behandelt wird und probiert wird einzudämmen, auch wenn man, glaube ich, trotzdem krebsfrei sein kann. Aber es ist irgendwie so ein bisschen eine andere Prognose auf jeden Fall natürlich, je mehr Lymphknoten betroffen sind. Genau, und das war dann nochmal so ein bisschen natürlich blöd, obwohl ich mir dann nicht so unendlich viele Gedanken drüber gemacht habe, weil ich habe dann mir wirklich zum Grundsatz gemacht, ich mache mir erst Gedanken drüber, wenn ich eine definitive Aussage habe. Vorher mache ich mich jetzt nicht mehr verrückt. Ja. Und es hat auch gut funktioniert, tatsächlich. Genau, ich wurde dann entlassen mit einem Termin Mitte Juli, wann ich zur Nachbesprechung kommen soll. Also es ist eben auch nicht so, dass einem am Telefon dann irgendwas erklärt wird, sondern man kriegt dann einen Termin, wo man dann, wo dann die Pathologie-Ergebnisse eben besprochen werden. Genau. Bei mir war es dann allerdings so, kurz vor dem Termin habe ich dann einen Anruf bekommen, dass ich an diesem Tag nicht zur Besprechung kommen soll, sondern zur nochmal einer OP-Besprechung, weil ich nochmal operiert werden soll. Das war ein ganz kurzer Anruf. Ich habe da auch irgendwie nicht so viel verstanden. Nur irgendwie, ja, die Pathologie ist grundsätzlich gut, aber es muss nochmal irgendwie operiert werden. Und das war für mich so ein bisschen ein Fragezeichen. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Ich dachte halt, vielleicht sind die im Ränder nicht groß genug, weil das war bei mir so ein bisschen eine schwierige Sache, weil der Tumor eben relativ nah an der Haut war und einfach nicht so richtig und aber auch in einem Bereich, wo nicht mehr so viel Fett ist, also auch runter relativ nah an den Rippen dran und mir auch vorher schon gesagt wurde, es kann sein, dass im blödesten Falle sozusagen, dass ein bisschen was von der Rippe entfernt werden muss oder eben auch von der Haut entfernt werden muss, um eben einen richtig ordentlichen Abstand zum Tumor zu haben. Also er wird ja immer mit einem Sicherheitsabstand operiert und das war so meine Erklärung, was da vielleicht eben nicht ausreichend gemacht wurde, dass das eben nicht genug Sicherheitsabstand war. Als ich dann aber da zur Nachbesprechung oder zur neuen OP-Besprechung da war, hat sich ein junger Arzt ganz viel Zeit genommen und hat mir das ganz genau erklärt. Und zwar war das nicht so, dass nicht genug Sicherheitsabstand da war, sondern in der Pathologie ist rausgekommen, dass ich so einen sogenannten Dezis habe. Das sind Metastasen in den Milchgängen, die aber noch nicht nach außen gedrungen sind. Also als Einzeldiagnose gilt das als Vorstufe von Krebs. Bei mir ist es natürlich in dem Zusammenhang, galt es als auch Krebs und musste eben nochmal operativ auch entfernt werden, damit das eben auch dann weg ist schon.
Das heißt aber dann, das bedeutet dann eine Mastektomie, oder?
Nee, tatsächlich auch nicht. Das habe ich dann auch gefragt. Muss jetzt die ganze Brust abgenommen werden? Nein, so ist es nicht. Aber es könnte sein, dass die Brustwarze entfernt werden muss. Also das hieß in der Vorbesprechung, dass das noch nicht klar ist, dass das während der OP entschieden wird. Die operierende Ärztin, es war jetzt eine andere als die erste, weil die zu dem Zeitpunkt im Urlaub war, die hat aber am OP-Tag eingezeichnet, und hat gesagt, die Brustwarze wird entfernt. Also sie lässt die nicht stehen. Und die hat mich dann lustigerweise gefragt, ob sie den Vorhof stehen lassen soll oder nicht, wo ich total überfordert war mit der Frage und dann gesagt habe, naja, ich werde wenn die Brustwarze entfernt wird, will ich auf jeden Fall eine Rekonstruktion haben. So habe ich zu dem Zeitpunkt einfach mal für mich so entschieden, dass ich das möchte. Und dann hat sie gesagt, okay, dann kann sie den Vorhof auch stehen lassen, dann macht es nachher ein bisschen einfacher. Dann hat man sozusagen noch einen Anhaltspunkt und muss nicht so viel ausgleichen. Genau, und so war das dann auch, dass tatsächlich dass die Brustwarze eben entfernt wurde. Ich habe mich auch probiert, darauf vorzubereiten, weil das war für mich wirklich so eine ein bisschen eigentlich die schlimmere Nachricht als vorher, weil es ja irgendwie doch dann ein sichtbares Körperteil ist. Also vorher war es so, naja, da wurde halt irgendwie Gewebe rausgenommen und Lymphknoten, aber die sehe ich ja nicht, auch wenn ich weiß, dass ich sie gut brauchen kann, aber die sind nicht so offensichtlich und eine Brustwarze ist ja dann doch irgendwas, was man sieht und ich habe eben insgesamt, ich glaube, ich habe es mal ausgerechnet, über 32 Monate meine Kinder damit gestillt. Und ich habe am Abend vorher wirklich ein Verabschiedungsritual gemacht. Also das war mir total wichtig irgendwie, dass ich auch noch mal irgendwie das meine Brust fotografiere. Das weißt du wahrscheinlich auch, wie wichtig Fotos sein können. Ich
Ja,
gucke, ich
absolut.
habe mir die nie wieder angeguckt bisher. Ja, ich so, aber trotzdem mir war das wichtig, das irgendwie zu haben und mich innerlich eben wirklich da zu verabschieden und irgendwie auch zu sagen, vielen Dank für den guten Dienst, den du getan hast. Vor allem, weil die linke Brust auch immer die war, mit der ich am meisten gestillt habe, weil ich da einfach mehr Milch hatte. Und das für mich einfach schon ein ja trauriges Ereignis dann sozusagen war.
Absolut. Ach Gott. Aber was mich jetzt ein bisschen wundert, ist, du hast ja vorhin gesagt, dass der Tumor so war, dass die gesagt haben, naja, eventuell muss ein bisschen Haut weggenommen werden oder die Rippe. Aber die Brustwarze ist doch voll weit weg von der Rippe.
Ja, habe ich mich auch, oder also die Brustwarze wurde jetzt eben aufgrund von diesem Dezis entfernt. Das,
okay.
Genau, das war jetzt kein direkter Zusammenhang zu dem Ursprungstumor, aber eben diese Metastasen in den Milchgängen und da wurden jetzt, also ich glaube, es wurden auch nicht alle Milchgänge entfernt, wenn ich das richtig verstanden habe, aber eben an dieser Oberseite zum Tumor hin. Also in der ersten OP war das schon, oder die erste OP war schon so, dass sie einmal um die Brustwarze drumherum geschnitten haben, dann runter sozusagen zur Wurzel von der Brust und dann an der Seite hoch in die Achsel rein. So, das war das Operationsfeld. Genau, und das wurde jetzt sozusagen nochmal gemacht, eben die Brust, also der Vorhof wurde nochmal aufgeschnitten und dann wurde die Brustwarze entfernt und eben in der gleichen Narbe, aber ich habe da jetzt nicht zwei Narben, eben nochmal nach unten, weiß nicht genau, bis wohin sie das nochmal aufgemacht hat, aber sie hat die alte Narbe nochmal aufgemacht, sozusagen, also alt in Anführungszeichen, nicht mal einen Monat her und hat da eben dann nochmal Milchgänge und eben die Brustwarze dazu noch mit entfernt, weil die zu nah an den Metastasen dran war für den Sicherheitsabstand. Also die Brustwarze selber war nicht betroffen, aber genau.
Aber das klingt jetzt für mich doch so, als wäre da eine ganze Menge Gewebe entfernt worden. Hat denn die Brust jetzt eine komplett andere Form als vorher?
Ja, sie ist tatsächlich ein bisschen straffer und runder. Also sie sieht eigentlich sozusagen schöner aus als die andere.
Okay, wow.
Also da haben die auch tatsächlich ein bisschen drauf geachtet. Also auch in der ersten OP schon hat sich die Operateurin beide Brüste angeschaut und hat geguckt, wo die Brustwarzen sind, dass das alles nachher so ein bisschen parallel ist. Also da haben die total drauf Acht gegeben und haben das eben vorher eingezeichnet, wo was, wo sie schneiden und wo sie nähen und so. Nicht dieses Gentleman-Stitch-mäßige, also nicht so dieses, oh, damit nachher alles wieder schön aussieht, sondern damit es einfach parallel aus, asymmetrisch aussieht. So, ne? Also wirklich für mich und nicht für die Außenoptik sozusagen. Und dadurch, dass das die Brust war, die tendenziell, oder mit der ich mehr gestillt habe, war die sowieso größer als die andere und jetzt sind sie eigentlich eher gleich groß.
Oh, das heißt, zumindest das ist ja für dich dann total gut ausgegangen.
Total. Die Nähte sehen auch wirklich toll aus. Also ich war das erste Mal, als ich das Pflaster nach der zweiten OP abgemacht habe, total schockiert. Das war auch, glaube ich, das zweite Mal nur überhaupt, dass ich in dieser ganzen Zeit geweint habe, weil ich fand wirklich, dass es so ein bisschen aussah wie so ein zusammengezogener Anus. So, also weil es ist ja wirklich so, die Haut wird ja einfach so ein bisschen zusammengezogen und im Nachhinein weiß ich aber einfach, dass das natürlich durch das Pflaster und dann ist das alles, wird natürlich die Haut entlastet und es wird alles so ein bisschen zusammengequetscht und zusammenkleben und so. Und das muss sich alles nachher entspannen und jetzt sieht das auch gar nicht mehr irgendwie so komisch aus. Aber im ersten Moment habe ich gedacht, oh Gott, das sieht ja schrecklich aus. Das kann ich ja nie wieder mich irgendwie angucken und nicht sehen oder nicht denken, okay, ich habe da irgendwie einen zweiten Darmausgang gefühlt da. Also für mich war es am Anfang wirklich irgendwie schlimm. Es sei aber gesagt, es entspannt sich alles noch und es sieht, jetzt ist es ganz glatt und man sieht natürlich die Narben, aber die sind total fein, also toi, toi, toi. Ich habe da auch wirklich eine gute Wundheilung, was das betrifft. Die sehen wirklich, wirklich gut aus. Also da haben die Ärztinnen wirklich ganze Arbeit geleistet und das wirklich schön gemacht, muss ich sagen.
Aber du hast jetzt die Brustwarze noch nicht wieder rekonstruieren lassen, oder?
Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Inzwischen muss ich auch sagen, weiß ich jetzt nicht, ob das so, also es steht auf meiner Prioritätenliste nicht irgendwie ganz, ganz, ganz weit oben. Mhm. Und es ist auch definitiv was ich mit meinem Partner bespreche, wie er das sieht, weil es natürlich irgendwie für das ganze Sexualleben irgendwie doch auch wichtig ist und ich ihn da einfach gerne mit einbeziehen möchte. Aber also haben mir auch die Ärztinnen gesagt, dass das erst frühestens ein Jahr nach abgeschlossener Therapie wieder ein Thema sein sollte, was natürlich im Zweifelsfall eine OP ist. Man kann sich das ja auch tätowieren lassen. Also es gibt einen ganz, ganz tollen Tätowierer aus München, der auch mit vielen Kliniken zusammenarbeitet, der wirklich tolle Tattoos macht, also ja, sowohl von Brüsten als auch andere. Also das sieht wirklich gut aus. Und es gibt ja auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man eine Brustwarze rekonstruieren kann.
Genau.
Und das ist aber, also da mache ich mir in einem Jahr oder so mal Gedanken drüber. Ja. Das ist momentan einfach noch so ein bisschen weggeschoben.
Naja, klar, wenn das jetzt noch nicht aktuell ist und wenn du jetzt auch sagst, so wie es jetzt ist, ist es okay. Also ja, das ist ja schon so viel mehr, als viele, viele andere Frauen sagen können.
Ja, auf jeden Fall. Obwohl ich auch festgestellt habe, man kann tatsächlich trotzdem so eine Art Phantomschmerz haben in der nicht mehr vorhandenen Brustwarze. Also nicht Schmerz, aber wenn einem kalt ist und man merkt, die Brustwarzen werden so ein bisschen hart, dann habe ich immer das Gefühl, es passiert auf beiden Seiten tatsächlich. Das ist ganz
echt,
komisch.
Ja? Mhm.
Also sicherlich zieht sich auch die Haut von dem Vorhof so ein bisschen da zusammen, weil das hängt ja alles, die Nerven hängen ja da alle zusammen, aber in so Momenten, wo mir kalt ist, habe ich immer das Gefühl, ich habe noch beide Brustwarzen.
Ja. Aber eigentlich ist das total schön, weil du ja in dem Moment dann vergisst, dass da was gemacht wurde, oder?
Ja, tatsächlich.
Du hast vorhin erzählt, dass du ja erst mit der Antihormontherapie gestartet hast, dann folgte die Operation und dann war ja noch offen, ob du nicht Chemotherapie brauchst.
Genau. Das wurde dann eben nach der zweiten Pathologie mit mir besprochen. Vom Gefühl her war ich irgendwie die ganze Zeit schon so, dass ich dachte, oh, irgendwie fände ich es seltsam, wenn das jetzt alles gewesen sein soll. Also die Hormontherapie, die konnte ich auch erst, nachdem ich abgestillt habe, anfangen. Da war ich total happy, als ich das erste Mal was machen konnte, irgendwie Anfang Juni, als ich da eben was nehmen konnte. Und die hat schon ein bisschen was gebracht. Also das Tumorwachstum hat sich dadurch schon verändert. So wenn man die Biopsie vergleicht mit der Pathologie nach der OP. Und der Tumor ist vermutlich auch schon kleiner geworden. Also zumindest war er nachher kleiner in der Pathologie, als er vorher durch die Ultraschall- oder bildgebenden Verfahren geschätzt wurde. Das hat schon ein bisschen was gebracht, aber es hat noch nicht so viel gebracht, dass man jetzt gesagt hat, okay, da ist man schon in einem sicheren Bereich. Und genau, deshalb wurde mir auch zu einer Chemotherapie geraten und weil brusterhaltend operiert wurde, auch noch zu einer Bestrahlung. Also das ist Standard, das wusste ich vorher nicht, das haben die mir erst dann gesagt. Und dann habe ich Mitte September mit der Chemotherapie begonnen. Also ich hatte dann 2 Tage vorher die Port-OP, da wurde mir der Port eben eingesetzt. Das war eine schreckliche Operation tatsächlich. Das wurde aber auch nicht da im Krankenhaus gemacht, sondern in der Privatklinik, wohin das irgendwie mal ausgelagert wurde, die Port-OPs. Und es war insofern keine schöne Erfahrung, weil an dem Tag war großer Beschneidungstag und eben ganz viele kleine Jungs waren da.
Ach Gott.
Die geweint haben natürlich da im Krankenhaus. Also mich hat das Weinen an sich nicht gestört, aber dass es für die irgendwie so eine blöde Situation war. Und dann lag ich da schon in dem Bett und die OP vor mir, die hat sich ein bisschen verzögert. Also ich war relativ lange schon sozusagen fertig für die OP und war in diesem Aufwachraum drin und dann haben die immer so Bettchen an mir vorbeigeschoben mit diesen noch schlafenden Kindern und die lagen da immer so auf der Seite. Ich wusste, das ist keine gute Voraussetzung, um in die OP reinzugehen, weil die Narkosen bei mir wurden immer mit Propofol gemacht und ich weiß sehr genau, bei Propofol, wenn ich gut gelaunt sozusagen, also entspannt da reingehe, dann ist es auch schön und dann wache ich auch ganz entspannt auf. Wenn ich aber mit einem schlechten Gefühl reingehe, dann wache ich auch damit auf und genau so war das auch und ich bin erstmal aufgewacht und mir liefen wieder die Tränen und ich habe mich dann relativ schnell gefangen und ich habe mich auch schnell erholt und mich schnell hingesetzt und habe mich dann relativ zügig selbst entlassen. Aber das war für mich ein ganz blödes Erlebnis tatsächlich, weil mir es wirklich einfach so leid tat. Also mir, es ging nicht um den Lärm oder so, aber mir tat es so leid, diese armen kleinen Kinder, die da auch nicht wissen, was geschehen, und die Eltern, die ja auch total mitleiden die ganze Zeit und so. Es war irgendwie keine schöne Situation. Genau, aber an sich hat die Portopädie sehr gut geklappt. Der Arzt, der hat mir das auch wirklich wieder gut erklärt, und er hat im Nachhinein gesagt, ja, ach, das ist total gut, ich habe so schöne große Venen am Herzen. Er konnte den dicksten Schlauch einsetzen und was auch immer das für mich bedeutet, aber er war sehr stolz drauf.
Okay, Ärztehumor wahrscheinlich.
Genau, genau.
Und dann hast du ja dann ein paar Tage später mit der Chemo angefangen. Und,
genau.
Und steckst du da jetzt noch drin in der Chemozeit?
Ja, ich habe die letzten zwei Chemos noch vor mir. Also jetzt am Freitag ist die vorletzte, und kurz nach Weihnachten am 29. Dezember ist dann meine letzte Chemotherapie. Genau, ich habe so diese klassische Kombination bekommen, auch das EC, also diese zwei Medikamente als erstes viermal und dann ein bisschen ein anderes Medikament, aber aus der gleichen Medikamentengruppe jetzt auch noch viermal. Ich habe einen 2-Wochen-Rhythmus. Also ich weiß, bei vielen ist es ein 3-Wochen-Rhythmus, zumindest bei der EC-Kombination. Ich habe es aber auch tatsächlich ganz gut vertragen. Also wie gesagt, ich habe 2 Kinder, ich habe einen Hund, ich habe ein Pferd. Also ich muss auch relativ aktiv sein, und das tut mir sehr, sehr gut, wirklich gezwungen zu sein, rauszugehen, an die frische Luft zu gehen. Weil wenn ich mal so ein Tief habe, und dann habe ich auch den Vormittag über mal im Bett gelegen und mein Hund hat sich ganz brav auf meine Füße gelegt und mich gewärmt. Und dann wird sie aber natürlich irgendwann doch unruhig und will raus. Und frische Luft tut einfach immer gut. Also das kann ich jeder nur raten, auch wenn das wirklich Überwindung kostet manchmal. Aber wenn man dann einmal draußen ist, bei mir war es nie so, dass ich das im Nachhinein bereut habe, sondern es ging mir immer besser danach.
Du klingst auch so, als würde es dir gut gehen. Also ich weiß, ich meine nicht, dass ich jetzt hier mit Frauen spreche, wo man das an der Stimme hört, dass es denen total schlecht geht. Aber ich finde, du klingst irgendwie so positiv.
Ja, ich habe auch irgendwann mal den Arzt gefragt, ob ich mir Sorgen machen muss, dass es nicht richtig wirkt, weil ich so in Anführungszeichen wenig Nebenwirkungen habe. Also ich habe natürlich trotzdem auch Nebenwirkungen. Und er hat gesagt, nein, muss ich mir gar keine Gedanken machen. Erstens reagiert einfach jeder Körper anders darauf, so ist das eben einfach. Und sie haben aber schon oft die Feststellung gemacht, das ist jetzt keine Studie, die sie erhoben haben mit belastbaren Zahlen, aber so vom Gefühl her, dass Frauen, die aktiver sind, da meistens besser durchkommen. Es ist natürlich auch nicht bei allen so, aber dass es eben gut ist, wird einem ja auch von jedem geraten, wenn man möchte, wenn man die Kraft hat, Sport zu machen, aber auf jeden Fall irgendwie an die frische Luft zu gehen. Und wenn man sich nur raussetzt auf dem Stuhl, irgendwie auf die Terrasse oder in den Garten oder was auch immer man hat, im Park, auf die Bank. Und ja, bei mir war es wirklich so, die erste Woche nach der Chemo, also die ersten 2 Tage nach der Chemo gehen meistens, da bin ich ein bisschen müde. Dann so die nächsten 5 Tage sind sehr anstrengend. Also bei der ersten Medikamentenkombination war mir auch wirklich sehr, sehr schlecht immer. Und ja, hat ein bisschen gebraucht, bis ich mich erholt habe. Also so ähnlich wie in Schwangerschaften ist es ja tatsächlich. Also wenn man da so diese Morgenübelkeit oder Tagesübelkeit hat, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass man die von der Chemo auch bekommt, weil genau das gleiche Hirnareal sozusagen verwirrt wird durch die Medikamente, wie eben in der Schwangerschaft durch die Hormone. Und ich weiß auch aus eben den Schwangerschaftserfahrungen, dass da nicht wirklich viel hilft. Also von Akupressurarmbändern bekomme ich Kopfschmerzen und auch Ingwertee kann man irgendwann nicht mehr sehen und so. Aber ich wusste dann immer, es wird wieder besser. In dem Moment ist es zwar manchmal so, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass es irgendwann mal wieder besser wird, aber es ist immer wieder besser geworden auf jeden Fall.
Ja. Ja, aber du hast ja mit der Chemo dann auch wahrscheinlich die Haare verloren, so dass man das dann auch von außen gesehen hat. Also dass jetzt auch Menschen, die dich auf der Straße sehen, wissen, ah, alles klar, die sieht krank aus.
Also bei mir war das so, ich habe von einer Freundin tatsächlich den Tipp bekommen, ich soll mir wirklich so früh wie möglich eine Perücke besorgen, damit ich sie einfach da habe in dem Moment, wo ich sie dann brauche schon. Und für mich war ganz klar, ich möchte gerne meine Haare selber abschneiden. Also ich möchte nicht so irgendwie irgendwann mal in meine Haare reingreifen und dann so ein Büschel in der Hand haben. Das fand ich irgendwie komisch die oder nicht schön die Vorstellung. Ich muss sagen, ich habe nicht so sehr an meinen Haaren gehangen, weil ich von Natur aus sehr dünne und feine Haare habe und das immer, also wenn ich irgendwas an mir hätte verändern können, dann wären es meine Haare gewesen. Also mir hat es jetzt nichts ausgemacht, die irgendwie grundsätzlich mal abzuschneiden. Und seit ich wusste, ich habe werde eine Chemo bekommen oder auch schon davor habe ich angefangen zu manifestieren, wenn die dann wieder nachwachsen, werden die ganz dick und lockig und toll. Die Chancen stehen ja auch tatsächlich relativ
gut. Ja.
Also ist es ja bei vielen wirklich so, dass die Haare in einer anderen Struktur nachwachsen und oft eben dicker und lockig. Also schauen wir mal.
Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen.
Genau. Und ich habe mich dann mit meiner Schwester verabredet. Die ist dann vorbeigekommen mit ihrer Kamera und wir haben Bilder, also wir haben ja einfach unterschiedliche lustige Frisuren geschnitten und haben Fotos davon gemacht. Und ich habe mir dann eben so eine Collage da zusammengestellt und haben daraus einfach ein lustiges Event gemacht. Also meine große Tochter fand es nicht so toll, dass ich mir die Haare abgeschnitten habe. Die war die Einzige, die es auch nicht lustig fand, aber die hat sich dann einfach in ihr Zimmer verzogen und wir haben uns wirklich einfach einen Spaß draus gemacht und verschiedene Posen gemacht und so ganz asymmetrisch und das Pony ganz kurz und dann habe ich mir noch ein Iro geschnitten, weil als 16-Jährige hatte ich auch mal 2 Jahre ein Iro und dachte, ach komm, das mache ich nochmal und haben da einfach probiert, das irgendwie zu einem selbstbestimmten, lustigen Event zu machen und das hat total gut funktioniert und das kann ich auch nur jeder mitgeben. Ich kann natürlich verstehen, wenn man tolle, dicke, lange Haare hat, auf die man ganz stolz ist, dass das irgendwie was ganz anderes ist und eine andere Überwindung kostet, aber von allen, von denen ich gehört habe, die das so gemacht haben, die waren im Nachhinein glücklich, dass sie sozusagen das selbst in der Hand hatten. Genau, mit den Haaren. Und da hat mich tatsächlich niemand so richtig drauf vorbereitet. Als die Haare dann wirklich angefangen haben auszufallen, dann habe ich sie nochmal selber mit dem Rasierer ganz cool, also ziemlich kurz, so auf, keine Ahnung, 2-3 Millimeter rasiert. Und das tut tatsächlich am Anfang ziemlich weh, weil natürlich die Haarwurzel das nicht gewöhnt ist, dass sie so direkt ständig berührt wird oder eben hin und her bewegt wird. Und da habe ich die ersten 3, 4, 5 Nächte echt nicht gut geschlafen oder habe dann mit Mütze geschlafen, weil es mir einfach so unangenehm war, mich aufs Kissen zu legen.
Ach, und krass.
Ich wusste auch irgendwie nicht so richtig, was mache ich denn jetzt? Soll ich jetzt irgendwie nochmal mit dem Nassrasierer drüber gehen? Das ist jetzt aber für die Haut nicht so ganz gesund oder wie gehe ich denn jetzt damit um? Und also das war so die einzige Situation, wo ich mich total allein gelassen fühlte, wo ich auch nicht wusste, wen frage ich denn jetzt? Keine Ahnung. Aber das war dann irgendwann auch vorbei und ich habe so ein bisschen einen Ekel dann gegen Haare entwickelt für eine Zeit. Also gerade in der Zeit, wo mir dann eben wirklich so schlecht war durch die Chemotherapie und ich hatte das Gefühl, es liegen überall Haare rum. Also das war natürlich nicht so, aber irgendwie habe ich nur noch Haare gesehen und ich seit Corona schneide ich meinem Mann die Haare auch selbst. Das habe ich in der Zeit nicht gemacht. Er hat dann ein bisschen längere Haare gehabt, bis ich wieder schneiden konnte, weil ich mich wirklich vor jeglichen Haaren geekelt habe einfach. Und ja, dann sind sie aber irgendwann ausgewesen oder so fast ganz ausgefallen, also so ganz weg. Ich hatte immer das Gefühl, so ein kleiner Flaum ist irgendwie noch da. Und erst jetzt mit dem zweiten Medikament tatsächlich, ich weiß nicht, ob das mit dem Medikament zu tun hat, einfach ob das von der Reihenfolge her so ist, sind dann erst wirklich die Wimpern und die Augenbrauen ausgegangen. Und solange ich die noch hatte, hat man es mir tatsächlich nicht so sehr angesehen. Dass ich krank bin, weil ich auch eine relativ gesunde Gesichtsfarbe habe. Also ich bin eigentlich gar kein braun gebrannter Typ. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich auch sonst nie braun gebrannt bin, aber ich habe so ein bisschen Sommersprossen und so. Und durch diese Anti-Hormontherapie habe ich auch immer mal wieder Hitzewallungen und dann ist mir warm. Also ich hatte nie eine total ungesunde Gesichtsfarbe. Deshalb hat man es mir lange nicht angesehen. Was eher so eine äußerliche Veränderung noch war, also weil ich dann eben auch viel Mützen auf hatte oder eben dann die Perücke oder so. Ich habe mir auch eine Perücke ausgesucht mit langen, roten, gelockten Haaren, so wie ich sie dann mal haben möchte, wenn sie wieder nachwachsen. Also gar nicht irgendwie so ähnlich, wie es vorher bei mir war, sondern ganz anders.
Ganz anders.
Genau.
Naja, vielleicht manifestierst du dir ja damit dann auch deine Traumhaare.
Genau. 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 Ich habe gesagt, wenn ich es mir jetzt schon mal wirklich aussuchen kann, dann so, wie ich es gerne möchte. Und eben so ein schönes Kupferrot. Genau. Ja. Genau, was eher noch bei mir so war, ich habe durch das Cortison, was man bekommt, ziemlich stark zugenommen tatsächlich. Also ich habe 15 Kilo oder so zugenommen, obwohl ich wirklich ja trotzdem mich viel bewege und gucke, dass ich mindestens die 10.000 Schritte am Tag irgendwie schaffe und so. Und das ist eher so eine Äußerlichkeit, glaube ich, die man mir ansieht und worunter ich auch leide, aber ich habe eine ganz tolle Hausärztin, die mich da immer beruhigt und auch die Ärztinnen in der Klinik, die sagen, das ist jetzt einfach so und der gesteigerte Appetit ist auch Absicht, der kommt auch von den ganzen Begleitmedikamenten, weil man eben nicht möchte, dass man jetzt so stark abbaut und so, weil der Körper einfach so viel zu tun hat mit der Chemotherapie, dass der natürlich alles an Grundlage braucht, was so was er kriegen kann. Das hat mich einmal in eine total blöde Situation gebracht, weil ich tatsächlich von einer ehemaligen Arbeitskollegin auf der Straße angesprochen wurde, ob ich schwanger bin. Und das ist natürlich irgendwie nicht so richtig das, was man hören will. Aber ich habe ihr auch ziemlich frech ins Gesicht gesagt, nö, ich habe Krebs. Und dann war sie ein bisschen schockiert, aber weil ich nicht verstehen kann, warum man heutzutage noch solche Fragen stellt. Also inzwischen weiß man doch, dass man nicht andere Menschen fragt, ob sie schwanger sind, weil man eben nicht reinschauen kann gucken kann. Und das ist auch nicht so offensichtlich, dass ich jetzt so einen Schwangerschaftsbauch habe, weil ich habe ja am ganzen Körper zugenommen. Naja, sie war ein bisschen schockiert über meine Antwort.
Sie wird wahrscheinlich keine Frau mehr fragen.
Hoffentlich, genau.
Und also du sagst ja, du steckst jetzt also noch mittendrin in der Chemotherapie. Folgt denn danach noch eine Bestrahlung? Ist das geplant?
Ja, genau. Gestern hatte ich das Gespräch in der Klinik. Ich dachte natürlich, ich bekomme schon irgendwelche Termine, aber wie das so ist in großen Kliniken, man bekommt die Termine immer echt erst recht kurzfristig. Irgendwann im Januar oder Februar folgt dann nochmal eine Bestrahlung 16 Mal. Und dann, genau, ist damit dann die Akuttherapie oder wie auch immer man das nennen möchte, abgeschlossen, weil die Antihormone, die nehme ich ja auf jeden Fall noch weiter, mindestens 5 Jahre. Oder länger, je nachdem, wie man es verträgt und wie die Knochendichte sich entwickelt und so weiter. Das sind ja alles so Punkte, die bei den Antihormontherapien dann noch im Nachhinein wichtig sind. Genau, also ich bin jetzt in den künstlichen Wechseljahren und wenn ich die Medikamente irgendwann mal absetze, bin ich vermutlich dann in den normalen biologischen Wechseljahren.
Ja. Du hast jetzt natürlich, wie viele Frauen, die so eine Krebstherapie durchmachen, ja eine ganze Menge erlebt. Und ja, ich meine, eins folgt ja auf das nächste. Aber ich finde, für mich klingst du trotzdem sehr positiv. Und ich finde das auch total gut, und das ist aber natürlich nur meine persönliche Meinung, ich finde das total gut, dass du diese Abschiedsrituale gemacht hast. Also so wie sich das für mich angehört hat, hast du das ja einmal bei der Brust gemacht und dann nochmal bei den Haaren. Ist ja auch wie so eine Art Abschiedsritual. Ja. Und ich glaube, dass das für die psychische Verarbeitung bestimmt total wertvoll ist, oder? Total hilfreich.
Ja, also für mich auf jeden Fall. Es kann natürlich bei jedem irgendwie so sich so ein bisschen anders darstellen, aber ich wollte so ein bisschen vermeiden, dass ich so im Nachhinein irgendwie denke, ah, hätte ich mal gemacht. Und ich weiß einfach, dass Rituale an sich wichtig sind. Und Rituale können ja nicht nur eine Sache sein, die immer wieder wiederholt werden, sondern es kann ja auch eben eine einmalige Sache sein, so ein Ritual. Und für mich war das wichtig, dass ich das sehr bewusst einfach alles mache und das nicht nur über mich ergehen lasse, sondern die Dinge, die ich eben steuern kann und wo ich was beitragen kann und so, dass ich das eben auch mache, um eben dieses Gefühl zu haben, ich kann selber auch was bewirken und selbstvoll sein. So.
Ja. Ja, genau. Voll gut. Und ich finde, das klingt auch so, als hättest du ja in der ganzen Zeit auch eine Menge über dich selbst gelernt, ne? Wenn ich da jetzt nochmal zurückerinnere an das MRT, wo du reingeschoben wurdest, oder CT war das ja, glaube ich, ne?
Es war MRT, genau.
Ja. MRT. Und das ist ja echt so eine enge Röhre, ne? Also jeder, der schon mal in so einem MRT lag, der weiß ja, dass das schon doch ein bisschen beängstigend sein kann. Und dass du da so eine positive Erfahrung eigentlich gemacht hast, da bist du ja über dich hinausgewachsen.
Ja. Total, total. Also das ist auch das Ganze, was mich das schon am Anfang gelehrt hat, dass ich wirklich gelernt habe. Also bei mir war es natürlich schon so, ich habe so ein bisschen häppchenweise so die schlechten Nachrichten bekommen. Das war für mich auch total gut in dem Moment, dass nicht irgendwie so alles auf einmal kam, sondern dass ich mir immer das noch ein bisschen schönreden konnte, bis dann wirklich die Nachricht kam. So. Und dass ich dann aber gemerkt habe, ich kann auch mit der Nachricht umgehen und ich kann auch sogar so damit umgehen, dass ich wieder eine positive Art nach außen tragen kann. Und ich merke auch, dass es total wichtig ist. Ich hatte bei meiner ersten Chemotherapie, als ich da im Wartezimmer saß, gab es ein bisschen Probleme, weil irgendwie mein Blutbild nicht rechtzeitig angekommen ist und ich musste so ein bisschen warten. Und da kam dann auf einmal auch eine relativ junge Frau rein, die mit den Schwestern gesprochen hat und die kam so mit so einer Energie rein und hat irgendwie da laut gelacht auf dem Flur und ich dachte so, okay, cool, die ist ja so fröhlich, obwohl eher so ein bisschen hier so eine, naja, zumindest ruhigere Stimmung geherrscht hat. Und dann habe ich sie mir auch gekrallt und mich mit ihr unterhalten und sie hat mir eben so ein bisschen erzählt, die ist ein bisschen jünger als ich, hat aber auch ein kleines Kind, also es war sogar noch jünger als meine Tochter und wir sind wirklich gute Freundinnen geworden jetzt über die Zeit und mich hat das damals so beeindruckt, dass sie so positiv war und dann dachte ich, oh ja, das bin ich glaube ich auch und das möchte ich auch sein und das ist auch das, wenn ich da eben in dem vor der Chemotherapie warte auf das Arztgespräch oder auch während der Chemotherapie, dass ich probiere Positivität auszustrahlen und ich habe auch schon von anderen Patientinnen die Rückmeldung bekommen. Also gerade wenn man zum ersten Mal da ist und so ein bisschen verunsichert ist, man kriegt dann so ein bisschen Blick dafür und wenn die wollen, unterhalte ich mich einfach auch total gerne mit denen. Und ich habe eben auch schon die Rückmeldung bekommen, dass es wirklich total gut war und dass es so ein bisschen den irgendwie diese Angst genommen hat, wenn da jemand da ist, der irgendwie trotz allem fröhlich ist und redet und positiv ist. Und das ist so, ja, das, was ich eben auch raustragen möchte. Und natürlich hat man auch so Gedanken, okay, wie gehe ich jetzt mit so einer Diagnose um? Was ändert das in meinem Leben? Was habe ich vielleicht für Wünsche, die ich irgendwie mir nicht erfülle oder so? Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich zwischendurch mal gedacht habe, ich habe schon ganz lange den Wunsch, ich würde eigentlich viel lieber am Meer leben, irgendwo in Norddeutschland oder so. Und dann habe ich so zwischendurch auch mal gedacht, warum mache ich das nicht einfach? Warum ziehen wir jetzt nicht einfach um? Aber natürlich mit einer Familie, mit zwei Kindern und einem Ehemann und so, kann man auch einfach nicht so umziehen. Ne? Also und ich habe mir dann auch ziemlich schnell klar gemacht, also nur deshalb kann ich jetzt nicht mein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Kann man vielleicht, aber ich möchte das nicht mein ganzes Leben jetzt auf den Kopf stellen. Aber was kann ich denn vielleicht anderes machen? Zum Beispiel gibt's in der Klinik die sogenannten grünen Damen und Herren. Das sind ehrenamtliche Menschen, die durch alle möglichen Stationen durchgehen und so ein bisschen sich mit den Menschen einfach unterhalten. Das sind keine Therapeuten oder so, sondern ja einfach Menschen, die gerne ehrenamtlich arbeiten möchten und die aber einfach so ein bisschen Menschlichkeit und begleiten da, wo vielleicht Krankenschwestern oder Pfleger oder so einfach die Zeit nicht haben. So, und das ist zum Beispiel was ich mir überlegt habe, was ich gerne machen würde, um einfach so ein bisschen ja, was zurückzugeben, weil das muss ich wirklich einfach sagen, ich habe mich zu jeder Zeit immer sicher wahrgenommen, ernst genommen und gut aufgeklärt gefühlt in dem Krankenhaus. Also ich bin allen wirklich unglaublich dankbar dafür. Und egal, ob der Anästhesist, der mich gut aufgeklärt hat, der mit mir einen Scherz gemacht hat, wir haben gemeinsam überlegt, bei dem habe ich zum Beispiel erzählt, dass ich gerne ans Meer ziehen würde. Und er ist Niederländer und hat früher am Meer gewohnt. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und dann haben wir uns gemeinsam überlegt, von was ich jetzt träume, eben in der zweiten OP und so. Es war total schön. Also es war so viel Menschlichkeit da.
Ja, ja.
Und das ist so wichtig und das würde ich tatsächlich gerne ein bisschen zurückgeben, weil das mir wirklich ganz, ganz viel geholfen hat und ein gutes Gefühl gegeben hat. Und wirklich egal von den Menschen, die da irgendwie geputzt haben, die dieses Mittagessen gebracht haben, wirklich alle sind da irgendwie, ja, gehen da irgendwie mit einem Anspruch an sich in die Sache rein, habe ich das Gefühl, dass sie eben ein gutes Gefühl hinterlassen, auch wenn man eben auf einer Krebsstation ist oder so, wo man auch viele nicht schöne Dinge sieht und auch Angehörige sieht, die verzweifelt sind und alles, ja. Und ja, das ist so das, was ich vielleicht an meinem Leben ändern werde. Also ich war schon immer so, dass ich viel ehrenamtlich gearbeitet habe, aber da vielleicht den Fokus nochmal auf Wichtigkeit und Dringlichkeit irgendwie setze oder anders setze für mich.
Finde ich großartig. Finde ich ganz großartig. Das trägt ja nicht nur zu deiner eigenen Heilung bei, sondern auch für dein Umfeld.
Genau.
Liebe Gwendolin, ich danke dir von Herzen, dass du deine Geschichte mit mir und uns geteilt hast. Gibt es etwas, was du zum Ende unserer Folge noch der ein oder anderen Hörerin mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also eben, man kommt durch die Sachen besser durch, wenn man positiv ist. Also das sagen einem auch alle Ärzte, da gibt es auch genug Studien dazu. Auch wenn es manchmal schwierig ist in manchen Momenten und auch wenn man vielleicht eine Diagnose bekommt, wo die Prognose nicht so gut ist. Also weil bei mir ist das Ziel ganz klar, dass die Ärzte mich heilen wollen sozusagen. Aber ja, und dass wenn man merkt, dass es vielleicht, dass man irgendwie vielleicht alleine da nicht zurechtkommt, dass man sich auch Hilfe sucht. Und zumindest in den großen Krankenhäusern ist es ja so, dass es auch immer einen psycho-onkologischen Dienst gibt, wo man kurzfristig einfach Hilfe bekommt, wo man Gespräche führen kann, wo man keine Therapie machen kann, aber man kurzfristig oder auch der Partner oder die Kinder oder so noch mal eine Person haben, mit der sie sprechen können. Und eben, was ich auch in deinem Podcast gehört habe von manchen Frauen, die wirklich so blöde Erlebnisse hatten, ja, dass man im Zweifelsfalle einfach sich wirklich Zweitmeinungen holt oder auch einfach die Ärzte wechseln muss. Also ja, sicherlich habe ich jetzt einfach großes Glück mit Tübingen, weil es einfach ein renommiertes Onkologiezentrum ist und auch die Frauenklinik und die wirklich auch immer viele Studien machen und dadurch sehr an den neuesten Ergebnissen dran sind und so weiter und sehr gut ausgebildet sind. Alle, das ist wahrscheinlich leider nicht in jedem Uniklinikum so oder in auch größeren Kliniken sonst, die jetzt nicht keine Lehrkrankenhäuser sind. Aber in so einer Ausnahmesituation, in der man sich da wirklich befindet und mag man noch so positiv sein, ist es, finde ich, total wichtig, dass man eben ein Ärztinnen-Team um sich hat, von dem man sich wahrgenommen und ernst genommen fühlt. Und es gibt ja auch Möglichkeiten dann mit Vereinen oder so, wenn das eben nicht wohnortnah ist, dass man da unterstützt wird und so weiter. Also ich glaube, das ist wichtig, wenn man schon in so einer Ausnahmesituation ist, dass man da so einen Rückhalt hat und sich sicher fühlt, vor allem. Genau.
Ja, absolut, dass man mit empathischen Menschen zusammen ist, ne? Und ich glaube, da kannst du das ja vielleicht gar nicht so auf ein Krankenhaus festmachen, sondern das steht und fällt ja ganz oft mit den handelnden Personen, also mit den Menschen, die da beschäftigt sind. Und wenn du da an jemanden geraten bist, der völlig unempathisch ist, ja, dann ist es vielleicht doch besser, den Arzt zu wechseln, wie du eben schon gesagt hast.
Und es mag ja gar nicht, also es kann ja auch sein, dass es für andere total gut ist, so einen nüchternen Arzt zu haben, der vielleicht irgendwie da gar nicht so viel reinlegt, aber wenn man für sich das Gefühl hat, irgendwie es passt nicht, dass man das dann einfach sagt. Ich habe das auch bei meinen niedergelassenen Ärzten, mit meiner Frauenärztin habe ich nicht so ein ganz gutes Verhältnis, aber zum Beispiel habe ich eine wirklich, wirklich tolle Hausärztin und ich mache alles, was geht, mache ich bei der Hausärztin, weil das ist auch sowas, was ich schon gehört habe, dass manche Hausärzte sagen, das ist eine gynäkologische Sache, damit habe ich nichts zu tun, das kann ich nicht abrechnen. Das ist auch nicht immer wahr. Also, ne, und ich gehe halt nicht gerne zu meiner Frauenärztin und ich gehe halt viel lieber zu meiner Hausärztin und die kann genauso alle Blutentnahmen machen. Also ich muss zum Beispiel einmal in der Woche eben Blut abnehmen gehen und so. Und das macht alles meine Hausärztin. Die hat natürlich ein bisschen anderen Hintergrund, weil sie Internistin ist und auch in der Klinik schon gearbeitet hat. Nicht in der Frauenklinik, aber auch auf einer onkologischen Station und so. Also die kennt sich da schon auch ein bisschen mehr aus. Aber im Zweifelsfalle muss man eben da auch gucken, auch wenn es natürlich total schwierig ist, mit den ganzen Fachärzten da oder niedergelassenen Ärzten da irgendwie irgendwo reinzukommen. Aber es ist sehr, sehr wichtig für den Heilungsprozess, dass man sich wahrgenommen und ernst genommen fühlt und so. Weil selbst die ich gut betreut bin und in einer guten Verfassung bin, sowohl körperlich als auch mental, bin manchmal an meine Grenzen geraten, weil dann brauchte ich auf einmal einen Kardiologietermin. Ja, jeder, der das schon mal probiert hat, weiß, wie schwierig das ist. Ich habe bei 10 verschiedenen Kardiologen angerufen, dass ich eine Sonderüberweisung habe, dass ich das eben vor der Chemotherapie brauche und ich einfach kurzfristig innerhalb von 4 Wochen oder so einen Termin brauche. Und teilweise haben die einfach aufgelegt. Die haben gesagt, nö, machen wir nicht, tschüss. Wir haben keine Termine, tschüss. So, wo ich sage, es hat mich schon an meine Grenzen gebracht. Wie ist es dann erst für Menschen, die vielleicht gar nicht in so einer guten Verfassung sind?
Absolut.
Und ja, aber auch da gibt es vielleicht Nachbarschaftshilfevereine oder so, an die man sich wenden kann. Also man merkt dann einfach, dass das Umfeld unheimlich wichtig ist. Und ich wünsche, dass so viele oder dass alle Menschen eine gute Begleitung haben, die in so einer Ausnahmesituation ist. Ich wünsche mir das sehr.
Ja. Das wünsche ich mir auch sehr.
Ja.
Bevor wir heute auseinandergehen, liebe Gwendolin, möchte ich dir, liebe Hörerin, und auch dir, liebe Gwendolin, noch etwas mitgeben. Und zwar findet im kommenden Jahr wieder mein Foto-Event statt. Ein Tag, ja, an dem du dich selbst feiern darfst. Ein Tag, an dem du dich so zeigen darfst, wie du bist. Wenn du das Gefühl hast, dass du dir etwas Gutes tun möchtest oder dir genau so ein Erlebnis wünschst, dann kannst du dich gerne auf meiner Homepage www.franziskagünterfotografie.de anmelden. Vielleicht ist das ein Geschenk an dich selbst, vielleicht ein Schritt zurück zu dir. Und jetzt möchte ich dir gerne eine wunderschöne Weihnachtszeit wünschen, ein paar ruhige Tage mit deinen Lieben oder auch einfach Zeit für dich selbst. Und liebe Gwendolin, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und vielleicht nehmen wir ja im kommenden Jahr nochmal eine gemeinsame Podcast-Folge auf, weil du bist ja noch nicht am Ende deiner Therapie und möglicherweise gibt es ja da viel zu erzählen und mich interessiert natürlich auch, wie es bei dir weitergeht und auch, was du ja daraus machst, aus diesem Engagement, anderen Menschen zu helfen.
Ja, sehr gerne. Wir bleiben sehr gerne in Kontakt und ich könnte es mir gut vorstellen, dass wir uns nochmal auf diese Art und Weise auch hören.
Liebe Gwendolin, dann bleibt mir nur noch zu sagen, schöne Weihnachten und bis bald.
Auch. Bis dahin, Franziska. Tschüss.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagünterfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGünterFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.